SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Schaffhausen ist nicht mehr das kleine Paradies. Die Regierung will wegen dem riesigen Loch in der Kasse massiv mit den Steuern rauf und weitersparen. Wegen Mord und Bombendrohungen vor dem Zürcher Bezirksgericht. Ein 32-jähriger Mann hat über 100 Millionen Franken erpressen. Der Zürcher Zivilschutz ist verantwortlich für den Asbestvorfall. Er hätte die Übung auf dem Schrebengartareal pfingstweit abbrechen müssen. Dann ein Bauerdorf unter Schock. Humlik im Zürcher Wieland hat beim Swissair-Absturz das Dürrenäsch von 50 Jahren auf einen Schlag 43 von seinen Einwohnern verloren. Eine Tragödie, die bis heute im Dorf Spuren hinterlässt. Das Wetter morgen, es gibt einen richtigen Sommertag, einen blauen Himmel, viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad. Am Mikrofon Margit Meier. Im Kanton Schaffhausen geht es nicht gut. Er war noch nie so in den roten Zahlen und die Finanzen laufen aus dem Ruder. Jetzt macht der Regierungsrat seine Drohung wahr. Er will die Steuern massiv aufentun, mit Hilfe von aussen ein weiteres Sparpaket schnüren. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann.
Es ist die erwartete Kehrtwende in der Schaffhauser Steuerpolitik. Nachdem der Kanton Schaffhausen in den letzten Jahren Steuern gesenkt und so auf über 70 Millionen Franken Einnahmen verzichtet hat, fehlt jetzt das Geld. Darum schlägt der Regierungsrat schon mit dem Budget vom nächsten Jahr eine Steuererhöhung vor. Um 6 Prozentpunkte sollen die Steuern im Kanton Schaffhausen nur. Sparen allein lange nicht mehr, hat der Gesamtregierungsrat heute Vormittag an einer Medienkonferenz gesagt. Und es stößt nicht weniger als die Zukunft vom Kanton auf dem Spiel. Der weise nämlich ein strukturelles Defizit von 40 Millionen Franken auf. Steuern nur, aber gleichwohl auch den Sparhebel weiter ansetzen. Ein Sparpaket ist ja schon in der Umsetzung, das umstrittene Entlastungsprogramm ESH3, wo der Kantonsrat zum Teil noch zerzaust hat. Ein weiteres Sparpaket im Umfang von rund 20 Millionen Franken, wo die Regierung jetzt mit Hilfe von auswärts schnüren. Sie will das private Beratungsinstitut BAK Basel beauftragen, um die Verwaltung und die Kantonsfinanzen durchleuchten. Da bringe ich mehr, wie wenn wir jetzt nochmal versuchen, intern Sparpotenzial zu finden. Von sich aus würde ja keine Abteilung sagen, dass sie überdotiert oder zu teuer sei. Es ist eine externe Sparanalyse, die allerdings zuerst Geld kostet. Die Regierung beantragt dem Kantonsrat einen Nachtragskredit von 500.000 Franken dafür. Und weil die Zeit dränge, soll das Parlament noch in diesem Monat den Kredit bewilligen.
Die Schaffhauser Regierung will also ein weiteres Sparpaket schnüren und mit dem Budget für 2014 auch massiv mit den Steuern rauf. Der Roger Steinemann hat mit der Regierungspräsidentin und der SVP-Finanzdirektorin Rosmarie Wittmer-Giesel geredet.
Rosmarie Wittmer, eine Steuerfußerhöhung von 6%, das ist massiv.
Es geht in erster Linie darum, unser strukturelles Defizit von 40 Millionen Franken zu beseitigen. 20 Millionen Franken über Leistungsanpassungen, weitere Leistungsanpassungen. Und als zweite Massnahme, eigentlich auch als Sofortmassnahme, dass wir im Kantonsrat werden beantragen, den Steuerfuss für 2014 zu erhöhen.
Der Kanton Schaffhausen hat ja in den letzten 10 Jahren auch massiv Steuern gesenkt. Hand aufs Herz, ist das nicht ein Fehler gewesen?
Nein, absolut nicht. Wir haben in dieser Zeit von der wirtschaftlichen Prosperität, wo es wirklich enorm um sich gegangen ist, es geht uns immer noch gut, haben wir Steuersenkungen massiv vornehmen können. Auf der einen Seite über den Steuerfuss, auf der anderen Seite über Steuergesetzrevisionen. Und jetzt ist die Situation so, dass wir sechs nochmal ein strukturelles Defizit von 40 Millionen Franken haben, wo notabene nicht auf mangelnde Steuereinnahmen von den Schaffhauserinnen und Schaffhauser und nicht von den Unternehmen zurückzuführen ist, sondern aufgrund der Tatsache, dass wichtige Erträge weggebrochen sind. Auf der anderen Seite überproportional gestiegene Kosten in bei der sozialen Wohlfahrt im Gesundheitswesen. Und wir jetzt das Geld, die Unterstützung von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern brauchen, quasi bis dass wir unseren Haushalt wieder in Ordnung haben, wie ein Nehmen und ein Geben in den guten Zeiten gibt man, wenn man vorher hat. Und in den Zeiten, wo es fehlt, erwartet mir jetzt auch die Unterstützung.
Das mag stimmen, aber trotzdem ist jetzt ein böses Erwachen. Sie reden von einer absoluten Notsituation vom Kanton und das Geld, das man jetzt nicht an Steuern eingenommen hat, das fehlt jetzt.
Jetzt fehlt Geld, das ist richtig. Und wir hatten Zeiten, wo wir mehr Einnahmen hatten, wie Ausgaben. Und dann hat man das Geld in Steuerzahler wieder retour gegeben. Und in der Zwischenzeit sind andere Einnahmen weggebrochen. Die Ausgaben sind enorm angestiegen. Aufgrund von Aufgaben, die wir in Kantonen überwälzt haben. Und jetzt sind wir darauf angewiesen, dass wir diese Aufgaben weiterhin finanzieren können. Auf der anderen Seite, was man nicht vergessen darf, wir reden jetzt von 15 Millionen Franken Steuererhöhung. Der Kanton Schaffhausen hat bereits 20 Millionen Franken mit DSH 3 eingespart. Er wird nochmal 20 Millionen mit Leistungen müssen runterfahren. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite dem gegenüber unsere Steuern um 15 Millionen Franken antun, dann darf man vielleicht auch nicht ganz aus dem Hinterkopf eine gewisse Opfersymmetrie vergessen. Das bedeutet für den Einzelnen nicht wahnsinnig viel, aber immer wenn Leistungen zurückgefahren werden, dann sind gewisse Gruppen werden ganz speziell betroffen. Wir kennen das aus diesen Diskussionen mit DSH 3.
Eben, Leistungen werden auch zurückgefahren. Sie wollen eigentlich ein externes Beratungsinstitut engagieren, um den Kanton mal zu leuchten. Sind Ihnen die Ideen ausgegangen?
Nein, absolut nicht. Aber die Diskussionen werden so emotional geführt, wenn es um Leistungsanpassungen geht, dass die Regierung der Meinung ist, mit weiteren Einzelmassnahmen, dass die nicht zum Erfolg führen, weil es gibt einfach auch eine gewisse Besitzverteidigung, die ganz enorm zu spüren ist. Nochmal, ich habe gesagt, es ist sehr emotional. Wir sind der Meinung, dass wenn wir unseren ganzen Staatshaushalt systematisch analysieren, unsere Leistungen vom Kanton vergleichen gegenüber den Leistungen von anderen Kantonen, ein sogenanntes Benchmarking machen, dass das eine objektive, sachliche Grundlage ist, um miteinander im politischen Prozess dann auch zu diskutieren, wo wir unser Leistungsniveau inskünftig festsetzen.
Schaffhaus Regierungspräsidentin und Finanzdirektorin Rosmarie Wittmann-Giesel. Der Plan der Steuererhöhung stößt vor allem bei den bürgerlichen Parteien auf bitteren Widerstand. In einer ersten Reaktion finden die FDP und die Mehrheit von der SVP, dass die Regierung zuerst nochmal den Sparhebel ansetzen soll, bevor sie mit den Steuern aufgeht. Die SP hingegen begrüßt die Strategie der Regierung. Er hat Behörden und Polizei in Zürich monatelang auf Trab gehalten. Ein 32-jähriger Mann, der per Brief und E-Mail droht hat, er lege Bomben am Flughafen, Bahnhof oder in Schulen, wenn die Stadt ihm nicht 100 Millionen Franken zahle. Droht hat er auch einem Unternehmer. Er hat 50 Millionen Franken verlangt, sonst bringe er seine Familie um. Weder die Stadt noch die Unternehmer sind auf die Forderungen eingegangen. Die Polizei hätte Erpresser verhaften können. Heute hätte sich vor dem Bezirksgericht verantworten müssen. Passiert sind die Erpressungsversuche vor über einem Jahr. Die Öffentlichkeit hat nichts mitbekommen. Fanny Kirstein, Sie sind am Bezirksgericht gewesen. Warum ist der Fall unter dem Deckel geblieben, eigentlich bis jetzt, wo der Fall am Bezirksgericht verhandelt worden ist?
Das kann man nur vermuten. Immerhin hat der Erpresser damit droht, er legt ja Bomben legen in Schulen. Vermutlich hat die Polizei und die Behörde einfach Panik vermeiden.
Wie real war denn die Bedrohung gewesen?
Also die Polizei hat die Drohungen sehr ernst genommen. Der Erpresser hat unter einem Pseudonym, Boris, hat er über 3 Monate lang immer wieder Erpressermail verschickt. In Hauptbrigem Deutsch und Englisch hat er gern mehr Geld verlangt. Drohungen sind immer übler geworden. You will have dead kids. Der hat gleich tote Kinder, hat er zum Beispiel geschrieben. Die Polizei hat mit dem Erpresser aber immer Mailkontakt gehabt. Es ist, in diesen Mail hat sich alles um Geldübergabe gedreht. So hat die Polizei die Zeit geschindet.
Die Polizei ist dann dem Erpresser auf die Spur gekommen, hat ihn Ende Mai letztes Jahr verhaftet. Wie hat die Polizei dann herausgefunden, wer hinter den Brief und der Mail steckt?
Der Erpresser hat nicht daran gedacht, dass es relativ einfach ist, zum Mail zurückverfolgen, dass das immer Spuren hinterlässt. Sie hat zum Beispiel können nachweisen, dass die Mail von seinem Laptop ausgeschickt wurde, dass es von seinem E-Mail-Konto aus ist gegangen, das er eingerichtet hat. Dann haben sie aber auch noch einen altmodischen Beweis gefunden, einen Fingerabdruck auf einem Erpresserbrief, den er per Post geschickt hat.
Trotz dieser Beweise hat der Anklagte heute am Richter gesagt, er habe nichts mit diesen Erpresserbriefen zu tun, er sei unschuldig. Wie kommt er dazu?
Ja, das hat er heute immer wieder betont. Seine Version ist, dass es ihm die Erpressung für sich jemand in die Schuhe schieben will, hat mal einen unbekannten Russ ins Spiel gebracht. In der Untersuchungshaft hat er aber auch schon mal ein Geständnis abgelegt. Später hat er das widerrufen.
Sie sind im Prozess gewesen. Wie hat der Anklagte gewirkt? Was hat er für Sie für einen Eindruck gemacht?
Er hat jung gewirkt und unscheinbar für 32. Er muss aber auch noch ein anderes Gesicht haben. 2010 ist er nämlich in die Schweiz eingereist. Zürich sei er aber nur 2 Monate im Jahr, hat er erzählt. Wegen seinem Geschäft, er handelt mit Möbel, sei er dauernd unterwegs, stellt die ihre Weltgeschichte um, von Dubai bis auf die Malediven. Woher er das Geld hat, ist aber unklar geblieben. Es gibt allerdings ein psychiatrisches Gutachten, das sagt, dass der Anklagte ein krankhafter Lügner sei, pathologischer Lügner. Lügen sei ein Teil von seiner Persönlichkeit, steht dort. Der Staatsanwalt geht darum davon aus, dass das alles nur Schutzbehauptungen sei, dass er einfach lügt, und er fordert darum für die mehrfache versuchte Erpressung 9 Jahre Gefängnis.
9 Jahre Gefängnis, wie begründet das der Staatsanwalt?
Einerseits wegen der kriminellen Energie des Anklagten. Und auch, wenn er hat mit dem Tod von vielen Leuten droht, von Kindern, nur zum schnellen Geld kommen, das sei krass egoistisch. Außerdem sei er voll schuldfähig, auch das steht im Gutachten. Zu gut halten tut er dem Anklagten, dass er seine Drohungen nie wahrgemacht hat, dass nichts passiert ist. Der Verteidiger hingegen verlangt einen Freispruch. Für ihn ist es nicht erwiesen, dass der Anklagte hinter einem Erpresserbrief steckt, vor allem weil der Laptop Ende Januar verschwunden sei, bevor die Drohmails geschrieben wurden. Der Fingerabdruck erklärt er so, dass auch andere Leute hätten können an das Briefpapier von seinem Mandant kommen, und das Geständnis hat sein Mandant nur abgelegt, weil er so starke Medikamente hat bekommen.
Danke, Fanny Kirstein. Das Urteil vom Zürcher Bezirksgericht ist für morgen Mittag angekündigt. Im Hallenbadswald ist heute Morgen Ozon ausgetreten. 10 Schüler und Schülerinnen haben wegen Husten und Augenreizungen ambulant von Ärzten müssen untersucht werden. Kinder im Alter zwischen 7 und 10 haben nachher ohne Symptome können heimgehen. Wo der Vorfall passiert ist, sind 2 Schulklassen im Hallenbad. Plötzlich haben ein paar Kinder einen Hustenreiz gehabt. Die Kinder sind alle evakuiert worden. Warum das Ozon ausgetreten ist, das ist noch unklar. Die Spezialisten von der Zürcher Kantonspolizei untersuchen den Vorfall. Das Hallenbadswald bleibt bis auf Weiteres zu. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter findet das Konzept vom Massnahmenzentrum Uitiken für junge Straftäter sehr gut. Allerdings kritisiert sie den Gefängnischarakter vom Zentrum. Positiv in der Kommission, dass die jungen Straftäter individuell begleitet und gefördert werden und alles auf die Wiedereingliederung ausgerichtet sei. Hingegen kritisiert die Kommission, dass das Areal sicherheitstechnisch aufgerüstet worden ist, so wie in einem Gefängnis. Außerdem sei es übertrieben, wenn ein Insass vor und nach jedem externen Besuch ein Ganzkörperuntersuch über sich ergehen lassen müsse. Die Schaffhausen-Regierung hat kein Musikchor für Gartenbauer. Die Gewerkschaft Unia ist mit der Petition für bessere Arbeitsbedingungen abblitzt. Nach dem Streik der Gartenbauer im Sommer hat Unia eine Petition mit 6'000 Unterschriften eingereicht. Sie hat gefordert, dass der Kanton seine Aufträge im Gartenbau nur noch an die Firmen gibt, die die Vereinbarung zu den neuen Mindestlöhnen unterschrieben haben. Der Regierungsrat geht auf die Petition nicht ein, weil die Forderungen gegen die Regeln verstoßen. Bei den Aufträgen spielt der Gesamtarbeitsvertrag zwischen dem Verband Jardin Suisse und dem Verband Grüne Berufe Schweiz eine Rolle. Das hätte ich ins Auge gehen können. Bei einer Übung vom Zivilschutz Zürich auf dem Schrebengartareal Pfingstweid ist Asbest freigesetzt worden. Eine Untersuchung hat jetzt gezeigt, dass die Vorgesetzten die ganze Sache falsch eingeschätzt haben. Dank einer neuen Organisation soll so ein Fehler aber nicht mehr vorkommen. Hans-Peter Künzi.
70 Zivilschützer mussten im letzten September alte Schrebergartenhäuschen abbrechen. Das Ganze war als realitätsnähe Übung gedacht. Die Zivilschützer sind mit schwerem Gerät aufgefahren und haben die Häuschen mit einem Bagger über den Haufen gefahren. Offensichtlich die falsche Methode. In diesen Häuschen war nämlich Asbest verbaut, ein Material, das Krebs verursachen kann. Eine Untersuchung hat jetzt gezeigt, wer schuld ist an diesem Zwischenfall. Der Urs Eberle von Schutz und Rettung Zürich.
Es sind Fehler gemacht worden bei der Leitung, bei der Führung vom Zivilschutz, also bei der Organisation von Schutz und Rettung, bei den Vorgesetzten, die da verantwortlich waren, sind Fehler passiert.
Die Vorgesetzten haben die Gefahr falsch eingeschätzt. Wo sie erfahren haben, dass in diesen Häuschen Asbest drin ist, hätten sie die ganze Übung müssen abbrechen oder aber Spezialisten aufbieten, die alles überwacht hätten. Für die Vorgesetzten haben diese Fehler keine direkten Konsequenzen. Aber der ganze Zivilschutz ist neu organisiert und direkt der Berufsfeuerwehr angegliedert worden.
Das bringt den Vorteil, dass wir viel näher an den Profis sind, dass wir mit Profis zusammenarbeiten können, die tagtäglich mit schwierigen Situationen wissen, wie umgehen, und dass man aus diesen Situationen kann Lehren ziehen und immer Spezialisten kann beiziehen kann, wenn es zu ungewöhnlichen Situationen kommt.
Der Kommandant der Berufsfeuerwehr prüft jetzt auch schon im Voraus, wie gefährlich so Übungen für Zivilschützer sind. So will der Zivilschutz verhindern, dass sich solche Fälle wiederholen. Der Fall im letzten Jahr ist übrigens glimpflich ausgegangen. Eine frühere Untersuchung von der SUVA hat gezeigt, dass nur ganz wenig von dem gefährlichen Asbest austreten ist. Für die betroffenen Zivilschützer besteht darum keine Gefahr.
Die Sozialhilfequote in der Schweiz ist stabil. Sie liegt bei 5,5%. Das hat die Städteinitiative heute mitgeteilt. Es gibt aber Ausnahmen. Ausser zum Beispiel, dort beziehen besonders wenig Leute Sozialhilfe. Daniel Fritschi.
Uster hat es gut. Nur gerade 1,3% der Bevölkerung beziehen Sozialhilfe. Das sind weniger als 300 Leute. Das liegt einerseits an der guten Lage der Stadt, sagt Sozialvorsteherin Barbara Thalmann.
Uster ist nicht in dem Sinne eine Zentrumsstadt, die Zentrumsfunktionen übernehmen muss, wie zum Beispiel eine Kantonshauptstadt. Und Uster hat auch eine Bevölkerungsstruktur, die eher tendenziell eben gut situiert ist, die eher gut ausgebildet ist. Und das schlägt sich sicher in dieser Quote auch ein bisschen nieder.
Das ist aber nicht alles, sagt Ustermer Stadträtin. Wichtig ist auch, dass im Sozialamt genug Leute angestellt sind, die sich auch wirklich intensiv mit den Sozialhilfebezügern auseinandersetzen. Das Amt schaut genau an und wendet die Regeln strikt an. Sozialhilfe kommt nicht einfach jedem über, was sie will.
Es gibt sicher Leute, die anlaufen. Das ist schon so. Also, dass da etwa die Hälfte oder manchmal sogar ein bisschen mehr nachher wieder geht und muss feststellen, ich habe keinen Anspruch. Also man schaut dort schon genau her, was ist Sache und was ist alles sonst noch rundherum und sind die Ansprüche um, ja oder nein.
Genug Personal gibt es auch auf dem Sozialamt von Schlieren. Aber zu Schlieren ist die Sozialhilfequote deutlich höher als zu Uster. Sie liegt bei 4,5%. Die beiden Städte können wir überhaupt nicht vergleichen, sagt der Schliermer Sozialverstand Robert Welti.
Also meine, Uster hat doppelt so viel Einnahmen von den Steuern wie wir. Das heisst, das haben einfach eine andere Bevölkerungsstruktur. Wir haben seit jeher sehr einen hohen Ausländeranteil. Wir haben einfach mehr die Arbeiter und die untere Schicht, ja, wenn man es so sagen darf.
Tatsächlich ist der Ausländeranteil in Schlieren hoch. Fast jeder zweite Einwohner ist kein Schweizer. Und Leute aus dem Ausland haben eher Mühe, um eine Arbeit zu finden, die gut bezahlt ist. Und darum sind sie auch eher gefördert, um von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Zu dem Schluss kommt die Städteinitiative ihren Bericht.
Moderne E-Musik tut weh in den Ohren. Das jedenfalls meinen ein Haufen Leute. Und gerade in der Stadt Zürich hat es diese Musikszene lang besonders schwer gehabt. Aber in den letzten Jahren hat sich das ziemlich verändert. Es gibt viel mehr Ensemble, die neue Musik spielen wie früher. Und sie kommen auch immer mehr aus ihren Elfenbeintürmen raus und präsentieren zum Teil richtig witzige Programme. Die Stadt Zürich fördert die moderne E-Musik und sie lässt sich das mehr als eine halbe Million Franken kosten. Cordelia Fankhauser war heute an der Medienkonferenz dabei.
So tönt schon bald im Herbst bei einem Konzert auf dem Zürichsee. Bei einem grossen Festival für neue Musik spielen ganz einen Haufen Rockbands und Blasmusiken verteilt auf 14 Zürichseeschiffe. Auch wenn man die Musik vielleicht nicht die schönste findet, das Spektakel und das Ambiente wird sicher grossartig. Und das ist wichtig, sagt der oberste Kulturchef der Stadt Zürich, der Peter Herle.
Was für ein Ambiente herrscht an einem Konzert? Wie tut man die Leute einführen? Und ganz wichtig ist eben, dass sich alle willkommen fühlen und dass man nicht das Gefühl hat, ich verstehe das nicht, darum ist das nicht für mich.
Genau wegen dem, weil sie meinen, sie verstehen die Musik nicht, haben viele Leute keinen Zugang zu neueren Tönen.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die Leute gut einzuführen und ihnen zu zeigen, dass es nicht das ist, was sie sich vorstellen, also nicht einfach die Katzenmusik, sondern dass das eine sehr spannende, inspirierende Musik ist.
Spannend und inspirierend ist auch die ganze Zürcher Szene. Heute hat es in der Stadt Zürich fast 25 Ensemble, die ganz verschiedenen Orten Konzerte geben. Das war nicht immer so gewesen. Früher war Basel die Hochburg für neue Musik, erzählt René Karlen. Er leitet die Abteilung E-Musik der Stadt Zürich.
Und inzwischen kann man in Zürich fast mehr neue Musik hören als in Basel. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Eine Entwicklung, die sich die Stadt auch etwas kosten lässt. Die Stadt Zürich verteilt jedes Jahr mehr als 500'000 Franken für zeitgenössische Musikprojekte. Das ist viel Geld, das aber gut investiert ist.
Wenn wir die neue Musik nicht fördern, dann haben wir am Schluss einfach ein totales Museum als Konzertbetrieb. Also ein musealer Konzertbetrieb, wo man nur noch die ewig gleichen Sachen hört. Und das wäre erstens mal stinklangweilig natürlich für das Publikum mit der Zeit. Und wenn es keine neue Musik mehr gibt, dann gibt es auch keine Entwicklung in der Musik.
Ganz offensichtlich kommt die immer grössere zeitgenössische Musikszene zu Zürich gut an. Alle Ensemble haben ihr Stammpublikum, sagt René Karlen, und am meisten interessieren sich Kinder und Leute über 65 für neue Klänge.
Ein Beitrag von der Cordelia Fankhäuser. Regionaljournal zu Schaffhausen, es war 10 vor 6 Uhr. Auf einen Schlag war alles anders und nie mehr so wie vorher. Vor 50 Jahren, am 4. September 1963, ist eine Swissair-Maschine, eine Caravelle zu Dürrenäsch im Kanton Aargau, abgestürzt. Alle 80 Insassen sind ums Leben gekommen, 43 davon aus Humlicken, aus einem kleinen Bauerndorf im Zürcher Wieland. 220 Leute haben dann dort gewohnt, jeder fünfte ist bei diesem Absturz umgekommen. 40 Kinder sind weise geworden. Das Schicksal von diesen vielen weisen Kindern, das hat damals ein Dorflehrer einen Tag nach dem Absturz am meisten zu arbeiten gemacht.
Als ich heute Morgen mit meiner Frau über das Dörfli geschaut habe und die Giebel gesehen habe, unter denen die Eltern jetzt fehlen, war unser Leid übergross.
Der Dorflehrer von Humlicken, einen Tag nach dem Unglück auf Radio Birmünster. Unterdessen ist viel Zeit vergangen, aber zu Humlicken ist diese Tragödie nicht vergessen. Der Kurdin Vinzenz war zu Humlicken.
Am Brunnen plätschert und irgendwo rattert eine Mähmaschine. So hat es vielleicht schon vor 50 Jahren getönt, zu Humlicken. Aber sonst ist ganz viel anders heute. 500 Leute wohnen heute da, Bauern hat es nur noch gerade 2. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner arbeiten in Winterthur, in Zürich oder auch in der Flughafenregion. Viele von ihnen sind lang nach dem Unglück hierher gezügelt oder nachher auf die Welt gekommen. Die altgesessenen Humlicker wissen aber natürlich noch gut, was vor 50 Jahren passiert ist. Einer von ihnen ist der Gottfried Meisterhans, heute ist er 78. Mit 28 hat er seine Eltern verloren. Wenn er sich an diesen Schock erinnert heute, merkt man noch gut, wie ihn das beschäftigt.
Ich bin dann ins Haus. Ich habe die Polizei angerufen. Wissen Sie etwas? Dann sagen die mir gerade, ja, das Flugzeug ist runtergefallen und die Humlicken drin sind. Der erste Check, dann ja, einfach der erste Moment Hilflosigkeit. Wie gesagt, kann es weitergehen.
Natürlich hat niemand mit so etwas auch nur im Traum gerechnet. Die meisten Bauern vom Dorf wollten unbedingt mitfliegen an dem 4. September 1963. Auf Genf hätte es gehen sollen. Ein top moderner Bauernbetrieb hätte man dort anschauen. Und bei dieser Gelegenheit auch das moderne Verkehrsmittel, das Flugzeug, ausprobieren.
Ist doch niemand schon in dieser Zeit geflogen. Darum sind eben auch so viele Bauern gegangen. Weil es günstig war, hat jeder gedacht, jawohl, da wollte ich jetzt dabei sein.
Nur 5 von den 25 Bauernbetrieben von Humlicken konnten nachher normal weitermachen. Der Rest hat Hilfe gebraucht. Gekommen ist die aus den Nachbardörfern, aber auch von weiter her. Für die Waisenkinder hat man die Pflegefamilie gesucht und weil der ganze Gemeinderat beim Absturz umgekommen ist, hat ein Mann vom Kanton für eine Weile das Dorf regieren. Das sind alles Wunder, die heute, 50 Jahre später, verheilt sind. Und trotzdem gehört Gottfried Meisterhans zu den wenigen Humlickern, die öffentlich über das Drama reden mögen. Der Heinz Vogt, der Gemeindepräsident von Humlicken, er ist erst 1977 ins Dorf gezügelt. Er hat eine Vermutung, warum das so ist.
Ja, ich glaube, das liegt eben schon in der Geschichte, dass das Dorf recht belagert worden ist von Journalisten. Alle Jahre wieder sind Reporter gekommen, für Interviews zu machen und haben zum Teil auch die falschen Leute interviewt, nämlich Neuzuzüger, die keine Ahnung haben oder wenig Ahnung von dem Ganzen.
Und darum hat auch die Gemeinsregierung selber an diesen Jahrestagen in letzter Zeit nichts mehr gemacht, kein Gedenkanlass oder etwas Ähnliches organisiert. Und auch jetzt, vor dem 50. Jahrestag, hat man darüber diskutiert, ob man sich wirklich nochmal zusammen an diese Tragödie erinnern mag.
Auf der anderen Seite haben wir dann schnell einmal gemerkt, die Presse ist sehr aktiv, wir merken das. Und auch die Bevölkerung spricht uns an, machen da etwas. Und darum auch der Anlass, den wir jetzt da mit der Gemeinde geplant haben, denke ich, ist richtig.
Und so fährt morgen ein voller Gar von Humlicken auf Dürrenäsch an die Absturzstelle und nachher zurück auf Andelfingen. Dort erinnert ein Gedenkstein und ein Gemeinschaftsgrab an diese Tragödie. 60 Leute denken so also morgen zusammen nochmal zurück an den Schicksalsschlag für Humlicken vor 50 Jahren.
Kurdin Vinzenz. Der Absturz von der Swissair-Maschine bei Dürrenäsch vor 50 Jahren ist ein Thema im Echo der Zeit am 6. hier auf SRF 1. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 4 Minuten vor 6 Uhr, Zeit für den Wetterbericht von SRF Meteo mit der Christine Jutz.
Was für ein traumhafter Abend heute. Es bleibt sonnig und warm. Am 8. geht die Sonne unter und bis dorthin ist es immer noch rund 22 Grad warm. Morgen Mittwoch gibt es dann nochmal einen praktisch wolkenlosen Tag. Vielleicht hat es am Morgen das eine oder andere Nebelfeld an einem Fluss nachher. Sonst ist der Himmel morgen aber einfach nur blau. Nach einer kühlen Nacht mit Tiefstwert von 10 bis 12 Grad steigen die Temperaturen morgen am Nachmittag zu Wald auf rund 26 Grad, zu Winterthur auf 27, Schaffhausen und Zürich auf 28 Grad und auf dem Hörnli gibt es rund 22 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es sonnig bei 28 Grad. Der Morgen wird dann etwas wärmer, mit Tiefstwert von rund 13 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit am 6 sind einmal das Wichtigste vom heutigen Tag aus der Region Zürich-Schaffhausen. Der Kanton Schaffhausen ist in den letzten Jahren immer wieder mit den Steuern runter. Jetzt fehlt das Geld. Das Loch in der Kasse war noch nie so gross und die Finanzen laufen aus dem Ruder. Die Schaffhauser Regierung macht darum eine Kehrtwende. Mit dem Budget 2014 soll der Steuerfuss um 6 Prozentpunkte auf und die Regierung will nochmals 20 Millionen Franken sparen. Es geht um die Zukunft des Kantons, begründet die Finanzdirektorin Rosmarie Wittmann-Giesel die Massnahme. Der Vorfall mit Asbest auf dem Schrebergartenareal Pfingstweid hätte verhindert werden können. Die Vorgesetzten beim Zivilschutz haben vom Asbest gewusst. Das zeigt ein Untersuchungsbericht. Sie hätten die Übung mit den Zivilschützern, die Gartenhäuschen abbrechen mussten, sollen stoppen oder Spezialisten müssen anstellen. Der Vorfall hat Konsequenzen, der Zivilschutz ist neu organisiert und direkt der Berufsfeuerwehr angegliedert worden. Und das war es von heute. Unsere Sendung gibt es zum Abladen kurz nach der 6 Uhr auf srf.ch/news. Verantwortlich für die Sendung Peter Fritsche, am Mikrofon Margit Meier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.